Und Isaac zu schlachten. Der Engel des Herrn ruft: Halt, 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 Abraham. Was ist? Hier bin ich. Tu dem Knaben gar nichts, sagt der Engel. Denn jetzt weiß ich, wer der Engel, dass du, Abraham, Gott fürchtest. Gott wusste schon lang, dass Abraham ihn fürchtet, und zwar aufs Wort ihm glaubt. Und er von Gott selber schon längst vollkommen gerechtfertigt war, allein durch den Glauben. So. Aha. Und der Engel fährt weiter. Und deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, mir nicht vorenthalten hast. Wer spricht hier? Der Engel. Und dann kehrt der Engel zu Gott zurück. Und Gott sagt so: Mein Herr, bist jetzt überzeugt, dass Abraham mir glaubte von ganzem Herzen dort, als ich ihm sagte, also wird dein Same sein. Ja? Beschämt steht der Engel da, ja, also ich bin überzeugt. Ne? Und was sagt Gott? Jetzt gehst du mir noch einmal zu meinem Freund Abraham und sagst ihm einen schönen Gruß von mir, Gott dem Höchsten. Ich schwöre bei mir selbst, weil ich bei keinem Höheren schwören kann. Schwöre ich bei mir selbst, weil du dieses getan und diesen schweren Weg gegangen bist. Und deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und jetzt fehlt im Hebräischen das Wörtchen mir. Wo Gott der Höchste spricht, heißt einfach, und deinen Sohn, den du lieb hast, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast. Wem gegenüber lässt Gott großzügig und weitherzig offen? Seht, was uns gegeben ist unter diesem Evangelium. Allein Glaube Jesu Christi reicht er uns. Mehr als 100%ig und 1000 Promille ist nicht möglich. Durch Glauben Jesu Christi und die Gnade Gottes in Christo Jesu, in welcher er uns alles geschenkt hat. Alles geschenkt sich selbst. Wir sind bei Jakobus stehen geblieben, das heißt im ersten Vers. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber gleicherweise nicht auch Rahab die Hure aus Werken gerechtfertigt worden? Ja, was ist hier wieder zu sagen? Genau das Gleiche. Aber bitte, nicht vor Gott, nie. Aus Werken gerechtfertigt worden? Da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Wege hinausblieb. Und jetzt, denn wir, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, vollständig richtig, kommt aber der Vergleich. Also ist auch der Glaube ohne Werke tot. Gilt dieses letzte Wort auch für uns? Was? Was? Bruder Rescher, ich ziehe dich zur Rechenschaft. Das
Halt.
Ich ist der Glaube Jesu Christi ohne Werke tot? Antwort: Nein. Wann begannen denn überhaupt die Werke Gottes erst existent zu sein? Von Grundlegung der Welt an. Vor Grundlegung der Welt, als wir erwählt wurden, kannte Gott das Wort Werke überhaupt noch nicht. Die Werke Gottes sind erst, Hebräer 4, erst geworden von Grundlegung der Welt an, als Gott der Vater durch seinen Sohn Jesus Christus bildlich gesprochen den ersten Spatenstich zu seiner Schöpfung machte.
Der Herr Jesus spricht, keiner kommt zu mir, den der Vater ruft
ihn. Siehe ihn, ja.
Das ist wunderbar, dann ist Gott schon Vater. Da steht nichts von Werk, aber auch gar nicht. Und keiner kommt zum Vater, den durch mich.
Mit dem Sohn, Vater, ja.
Die Werke tut er durch uns, sie werden innerlich durch seinen Geist gedrängt, die Werke, die er durch uns tut.
Die er tut, ja. Aber die haben nichts mit unserer, es handelt sich hier nicht um die billige Frage, Jakobus Paulus, soll ein gläubiger Mensch auch gute Werke tun oder nicht? Das wäre ja eine blöde Frage. Sondern es handelt sich hier um Leben und Tod, um gerecht sein vor Gott oder nicht gerecht sein vor Gott. Um die Frage geht es hier bei beiden. Ne? Ja. Und bei uns gilt, so sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Und ohne Werke, ohne Gesetzeswerke sind wir Gottes Gerechtigkeit geworden. Und ohne Werke an und für sich, ohne jedes Werk. Ja. Und was ist denn für uns die einzige Anstrengung, die uns zugemutet wird oder die Gott uns empfiehlt, uns sehr empfiehlt? Die einzige Anstrengung. Dass wir nun endlich auch so in die Ruhe Gottes eingehen, uns befleißigen, so befleißiget euch nun, was zu tun. Nicht in die Hände zu spucken, die Hände am Zeug, sondern das Gegenteil. So befleißiget euch nun, in die Ruhe Gottes einzugehen, von allen euren Werken zur Ruhe zu kommen, wie Gott selber in seine Ruhe eingegangen ist, indem er ruht schon längst von allen seinen Werken. In der unendlichen Vorzeit, ohne Anfang, bis Gott durch Jesus Christus begann, die Schöpfung zu schaffen, hat Gott kein einziges Werk getan. Da wollte er von Werken nicht nur nichts wissen, sondern ist ihm fremd. Warum ist Gott schon längst eingegangen in seine Ruhe, indem er in seine Gottesruhe eingegangen ist, indem er ruht von allen seinen Werken? Hört der Begriff Werke auch wieder mal auf zu existieren? Und wie? Aha. Genauso wie das Gesetz mit den Werken, was die da gefordert werden, einen Anfang hat und ein jämmerliches Ende. Kurz, das Gesetz nach Meinung der heiligen Engel zum Leben gegeben, erwies sich in der Praxis der Durchführung als ein Dienst des Todes und der Verdammnis, genau als Gegenteil. Ja. Also ist so wie der Leib ohne Geist tot ist, das stimmt, 100%. So ist auch der Glaube ohne Werke tot. War vor Grundlegung der Welt Glaube, Hoffnung und Liebe schon da? Ja, aber nur diese drei. Und nur diese drei werden übrig bleiben, alles andere nicht mehr da. Es wird schon großartig. Also die Dinge sind ja hochspannend. Hohe Spannung. 10.000 Volt geladen, die der Herr aber herabtransformiert, für dass bei unserem Ohr nur noch 3,5 Volt reingehen. Nicht wahr? So. Schadet nichts, wenn wir da repetieren. Vers 2. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallet. Also nicht in der Versuchung umfallet, sondern in Versuchungen hineingeführt werdet. So. Was haben wir hier zu sagen, nur als Repetition? Aha. Was empfiehlt denn der Herr Jesus in seiner Niedrigkeit in Bezug auf Versuchung? Was betet die ganze Gemeinde heute in der Kirche am Schluss? Führe uns nicht in Versuchung. Und was schreibt der Jakobus? Na genau, das Gegenteil. Im Gegenteil, wenn ihr, liebe Brüder, in mancherlei verschiedene Fälle von Versuchung hineingeführt werdet, hineinfallet, nicht so, so freut euch. Freut euch. Warum? Jetzt kommt aber sofort. Freuen kann man sich nur, wenn man sich in der Versuchung dann bewährt hat. Denn die Bewährung dann, die bringt dann Ausharren mit. Und das Ausharren hat einen großen Lohn. Bleiben wir beim Begriff Versuchung, ja, was sollen wir hierzu sagen? Nochmal, welcher der 12 Apostel hat je das Unser Vater je wieder einmal gebetet, also das in der Bibel vorkommt? Keiner, nie einer. Schriftlich festgehalten ist das im ganzen Neuen Testament, dass irgendjemand das Unser Vater gebetet hätte. Oder dass es empfohlen worden wäre. Wir sind wieder belehrt worden, dass Unser Vater ist das Gebet des Königreiches im tausendjährigen Reich. Wie wird dort erhört, führe uns nicht in Versuchung. Na ja, der Satan kann nicht verführen, nicht? Und keiner muss stehlen, weil er Hunger hat, oder Ehe brechen, weil er keine Frau hat, und so weiter. Im tausendjährigen Reich sind die Zustände wie im Paradies vor dem Fall. Das ist der Schlüssel, wie sieht es im tausendjährigen Reich aus, soweit wir Bescheid haben, wie war es vor dem Fall, so im tausendjährigen Reich. Und was wir im tausendjährigen Reich finden, wissen wir, so war es vor dem Fall im Paradies. Dann Vers 12. Preist er glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Also nur wann wird er die Krone des Lebens empfangen? Wenn er sich in der Versuchung bewährt hat. Jetzt kommt der dritte gewaltige Punkt, Punkt der Versuchung. Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Und selber versucht er niemand. Also, zurückgeblendet zur Opferung Isaaks. Da lesen wir, und Gott versuchte, aber da steht eben im Hebräischen, nicht El, sondern Elohim. Götterschaft. Götterschaft. Elohim versuchte Abraham. Abraham jetzt. Jetzt ist er beschnitten. übersetzt in der Elberfelder, Gott versuchte Abraham. Was haben wir jetzt aufgrund dieser Jakobusstelle? Sofort zur Kenntnis zu nehmen und zu ergänzen. Aha. Gott versuchte Abraham, aber bitte nicht Gott selbst. Ja, gibt es dann vielleicht viele Götter? Gibt es das? Aha. Ja, kann es dann sein, dass einer der Götter, der Elohim, nicht, vor dem Höchsten einen Antrag gestellt hat? Von Seiten der heiligen Engel natürlich, in dem Fall. Hat Gott einmal einen Antrag von satanischer Seite gegenüber einem seiner Freunde angehört und zur Durchführung genehmigt. Wie heißen die Leute? Hiob? Ja. Genau, was hat denn Gott an Hiob auszusetzen gehabt? Selbiger Mann ist vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meidend, aber nur warum? Weil Gott ihm schon die Erlösung in Christo geoffenbart hat und er sagen konnte, von Gott geschlagen, dass seine Freunde irre geworden sind an ihm. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, von Gott geschlagen. Und dass er als der Letzte auf der Erde stehen wird und meine Augen werden ihn sehen, wie er ist. Hat er recht? Aha. Und diesem Freund Gottes gegenüber, hier, hört Gott einen Antrag Satans, sogar Anträge Satans an und genehmigt ein Stück weit die Durchführung der satanischen Anträge gegen Hiob. Dann kommt ein zweiter Anlauf Satans. Gott geht noch weiter, genehmigt ihm das auch noch. So. Aha. Das kam von der linken Seite, von der satanischen, dämonischen Seite, diese Anträge. Ja, bitte, wenn Gott die Anträge des Teufels und von Dämonen anhört, gegenüber seinen Freunden und seinen Geliebten, nicht? Darf er dann auch Anträge von heiliger Engelseite auch mal anhören und zur Durchführung genehmigen. Selbstverständlich. Aha. So sind die Dinge. Also. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Und selbst versucht er niemand, also wen auch nicht, denn Abraham, nicht er selber, sondern der Engel Gottes, der hier der Sprecher war, war nun der Parlamentär, der fähigste Sprecher der heiligen Engelgruppe, die den Antrag gestellt haben, ja, dass dieser Abraham, dieser unbeschnittene Heide, nun von unserem Gott vor uns als in Gottes Gerechtigkeit dastehen soll, ja, da haben wir schwer, das unserem Gott abzunehmen, ist ja gar nicht möglich, sowas. Naja. Da müssen wir einen sichtbaren Beweis dafür haben. Ich fahre weiter. Der Abgeordnete, so wird nämlich der Engel genannt, in der Hand eines Abgeordneten, Galater 4. Dieser Abgeordnete nun, Engel des Herrn genannt, ist es, oder dieser Engelgruppe mit ihrem Antrag gegenüber Abraham geht es nun darum, von Gott eine sichtbare, hörbare, für Engel, für Geschöpfe wahrnehmbare Handlung zu fordern von diesem Abraham, dass sie völlig überzeugt sind, ja, jetzt müssen wir kapitulieren. Das Wort Gottes. Also wird dein Same sein. Abraham glaubt Gott. Gott rechnet es ihm zur Gerechtigkeit. Das stimmt. Dürfen wir von Abraham verlangen, dass er seinen Sohn der Verheißung, den einzigen, den er lieb hat, als Schlacht- und Feueropfer opfert? Wie weit geht Gott da? Ja, das kann man sagen, was oft in solchen Fällen gesagt wird, bis aufs Messer. Jawohl, meine Herren, genügt es euch aber bis aufs Messer, bis Abraham das Messer zückt, dann ist er ja schon auf dem Altar gebunden, auf dem Holz aufgeschlickt, auf dem Brennholz und ist schon gebunden und jetzt zückt er das Messer. Meine Herren, genügt euch das bis aufs Messer? Jawohl, das genügt uns. Aha. Und jetzt ist es soweit, Abraham zückt das Messer. Halt, halt, Abraham, tu dem Knaben gar nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du, Abraham, Gott fürchtest und deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, mir nicht vorenthalten hast. Noch mal, wie heißt der mir? Nicht Gott der Höchste, sondern der Engel des Herrn, der Abgeordnete der heiligen Engelgruppe, die diesen schrecklichen Antrag, Gott, gräulichen Antrag, ist es denn nicht schon nach dem Gesetz ein Gräuel, Kinder zu opfern? Bitte. Wie gut ist es, hören zu dürfen, was Gott selbst versucht? Niemand hat er absolut nicht nötig. Er, der schon vor Grundlegung der Welt alles erforscht hat und alle Gedankengänge und Überlegungen unser Herzen und so weiter und uns kennt von Ferne. Du kennst meine Gedanken von Ferne. Ja, ich war noch nicht da, schon vor Grundlegung der Welt. Alles das. Aha. Und selbst versucht er niemand. So. Eigenartig, führe uns nicht in Versuchung. Ja. Merken wir, zur Zeit nach Jesu Tod und Verherrlichung, Rückkehr zum Vater, ja, ich zögere auszusprechen, war den Apostel jetzt in der Hinsicht führender Apostel Jakobus in Bezug auf Gesetz und Werk und Glaubensfragen, ne? War der Inhalt des Vater unter, führe uns nicht in Versuchung, gar nicht mehr zu beachten. Ne? Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Glückselig der Mann, ne, der in mancherlei Versuchung fällt. Glückselig der Mann. Also, führe uns nicht in Versuchung. Alles zu seiner Zeit, an seinem Platz. Also, das Wunderbare bei Jakobus haben wir beachtet. Ah, sehen wir Vers 3. Vers 4. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk. Und das letzte Mal sind wir noch weiter gekommen als heute Abend. Und das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk. Kennen wir den Unterschied zwischen dem guten Willen Gottes, dem wohlgefälligen Willen Gottes und dem vollkommenen Willen Gottes? Wo wird mehr gewirkt? Im Allerheiligsten oder im Heiligtum oder im Vorhof? Merken wir etwas? Wunderbar. Ich darf sagen, wunderbar, wie die eklatantesten Widersprüche in unserer Bibel sich vor unseren Augen und der Gnade, der Erkenntnis, die Gott uns geschenkt hat. Die wunderbarsten, anbetungswürdigsten Perlen sind im Worte Gottes für uns, weil wir die unmöglichsten Dinge auch glauben und verstehen können und sie sogar, die 20 Geheimnisse Gottes, sogar verwalten können. Bitte?
Das ist ja das Wunderbarste, wenn man
Dankeschön. Dankeschön. Gibt ja eine Kassette, Gnade allein. Und liebe Geschwister, wir sind hier eine kleine Versammlung. Und wenn die Frage gefragt werde, ja, was, wer seid ihr eigentlich? Wie heißt ihr? Dann antworte ich in der Regel, wir sind keine Gemeinde und wir sind keine Gemeinschaft und wir haben keinen Namen. Wir sind da die Menschen, die unter diesem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes ihren Weg gehen dürfen. Da diesen Menschen das Wort, sollte er uns in ihm nicht alles schenken. So überragend anbetungswürdig geworden ist, dass wir zusammenkommen in der Weise, ja, und für die gilt, leidet Trübsal als echte Kriegsleute Jesu Christi nicht. Persönlich an Timotheus. Wir sind Kriegsleute Jesu Christi. Aha. Warum jetzt das? Ich drücke mich jetzt militärisch aus, obwohl ich nie Kriegsdienst getan habe, aber tue hier Kriegsdienst, hier. Ich drücke mich militärisch aus, meine Antwort heißt, wir kommen zusammen von, aus verschiedensten Truppengattungen, militärisch, nicht? Von ganz verschiedenen Körperschaften, nicht? Landeskirche, Methodisten, Baptisten, Nahner und, nicht? Als eine Kaderausbildung, was ist ein militärisch ein Kader? Das sind die Unteroffiziere, die Offiziere und die Hauptleute und so weiter. Das sind die Leiter der Garde. Und die finden sich manchmal zusammen, um, weil sie überall führende Aufgaben haben, militärischer Art, nicht? Kommen die zusammen, um jetzt in, sich in ihren Führerqualitäten zu befestigen, weiter zu orientieren und dann wieder jeder in die Truppengattung zurückkehrt, wo er eingeteilt ist. Gell? So, das sind wir. Also, liebe Geschwister, und jetzt ist natürlich so, es sind etliche unter uns fast so alt wie ich, nicht? Oder so, und ich darf meinem Erstaunen Ausdruck geben, und ich vermisse manchmal etliche Früchte bei dieser Kaderausbildung während Jahrzehnten. Nicht zuletzt auch von Anwesenden hier, liebe Geschwister. Ich bin 83 Jahre alt und dürfte doch da und dort etwas erwarten, was der Herr auch erwarten dürfte. Von Fall zu Fall, von Fall zu Fall. Und woran liegt es? Weil wir, wie wir gesungen haben, nicht im Wort Gottes, weil wir da immer noch zu wenig schlagfertig geworden sind. Ne? Die Worte Gottes zu Hause sind. Ja. Da ist eine unserer Enkelinnen da, gell? Ja. Also du bist jetzt wirklich nicht gemeint. Ja. Also, ich sage das ja auch, wie Paulus schreibt und wie der Jakobus schreibt und der Petrus schreibt, da sind wieder alle gleich. Wenn ich auch also schreibe, dann nur, weil ich euch so lieb habe, nur zur Ermunterung und so. Ja. So, jetzt gucke ich auf die Uhr und es ist gar nicht schlecht. Ich habe, glaube ich, eine Uhr da drin, gerade so ungefähr Punkt halb. Ja. Aber, seht, Jakobus ist ohne Zweifel ein glückseliger Mensch. Wenn man seinen Brief liest, was da alles an Freude und an Herrlichkeit und an ja, das herrliche Gesetz der Freiheit spricht er. Ne? Bitte, auf seiner Ebene. Ne? Es gibt auf allen Ebenen, im guten Willen Gottes hat es wunderbare Dinge. Im guten Willen Gottes gibt es wieder nur gute Dinge und wohlgefällige Dinge und vollkommene Dinge. Nur im guten Willen, im Vorhof. Und auf den anderen Stufen auch. Ne? Das sind die alles auf seiner Stufe. Wir hören noch den Jakobus. Abschließend. Jetzt kommt er in Vers 9. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der reiche aber seiner Erniedrigung. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen in ihrer Glut. Die Blume ist abgefallen, die Zierde ist weg. Jetzt kommt hier der Begriff der Reiche unter den Brüdern. Wie ganz anders als bei Paulus. Wir kennen ja die Sache. Die reichen Brüder hier, die kommen hier ganz schlecht weg. Ganz schlecht. Und was hier nun sehr wichtig ist, zu beachten, sagen, was die Reichen betrifft, ja, schön, wenn ich es noch finden würde. Kapitel 5. Woran nun, ihr Reichen, weinet und heulet über euer Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind mottenfressig geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis wider euch. Und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr aber habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Und der Lohn der Arbeiter schreit gen Himmel, und den ihr Reichen, den Armen betrogen habt. Was habe ich jetzt noch lesen dürfen müssen? Zur Zeit des Endes. Aha, merken wir. Also was kommt noch zur Zeit des Endes? In Israel nicht eine Bäße vom Pfund, nichts, fast null, nicht? Sondern noch ein Reichtum ohnegleichen. Und er wird einen Eintreiber der Steuern durch den ganzen Reichtum der Landschaften senden und so weiter. Also zeitprophetische Auskünfte haben wir dann auch bei Jakobus, ja, und freuen uns, hier weiter hineinschauen zu dürfen. Einerseits klar unterscheiden zu können, was gilt dem Jakobus für die 12 Stämme in der Zerstreuung. Aha, jetzt muss ich gerade wiederholen. Den 12 Stämmen in der Zerstreuung gilt was nicht? Das Vaterunser. Adresse heißt, den 12 Stämmen in der Zerstreuung. Und für die gilt, dass sie reichlich versucht werden. Und wenn sie versucht werden, sollen sie sich noch freuen und nur dafür Sorge tragen, dass sie bewährt werden in der Versuchung. Das sind Ordnungen. Erst im Reich dann wieder. Jakobus. Dann schreibt er, Vers 7, noch Kapitel 5, 7. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn, sehen wir. Also er schreibt auch schon für wen? Vor 2000 Jahren. Ja. Für die 12 Stämme in der Zerstreuung heute, die Gott im Begriff ist, jetzt wer weiß wie bald, alle zusammen nach Israel. Ne? So. Und dann gewaltige Umstürze in der Weltgeschichte. Habt nun Geduld, liebe Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackersmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen. Köstliche Frucht der Erde. Und wir geistliche Frucht in den Himmel. Soweit für heute Abend.
Es geht weiter.
Dürfen wir unsere Abendstunde im Namen Jesu beginnen? Wir dürfen bei Jakobus weiterfahren. Nachdem wir beachtet haben, die Adresse des Jakobus, des Knechtes oder Sklaven Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind. Seinen Gruß. Kurz. Zerstreuung, sporadisch wie Samen gesät unter alle Nationen, in der Zerstreuung. Zweitens, achtet es, nur ganze kurze Repetition, für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallet, hineinkommt, hineingeführt werdet. Haben wir beachtet, eigenartig. Wagt Jakobus genau das Gegenteil auszusprechen, niederzuschreiben, als was im Vater unser, als Mustergebet von Herrn Jesus, ausgesprochen worden ist und wir auch schriftlich haben. Führe uns nicht in Versuchung. Und jetzt sollen die Leser, der Empfänger dieses Briefes, sich freuen und glückselig sein, wenn sie in vielerlei mannigfaltige Versuchungen fallen, hineinkommen. Antwort, da gilt wieder, hier nach dem wunderbaren Lied, alles Ding hat seine Zeit und zwar von Gott geordnet. Und das gilt vorerst für das Wort Gottes. Alles Ding hat seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Nun, Jakobus schreibt den Brief, ja, nicht während dem Erdenleben Jesu, wo er nur gesandt war zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel, auch geografisch nur, sondern er schreibt ja seinen Brief als Apostel Jesu Christi, der ja das unser Vater auch gehört hat, wissen, dass jetzt für die Zeit der 2000 Jahre eben die Zerstreuung der 12 Stämme andauert und dass hier nun nicht das Gebet, wie man sagt, des Herrn, das unser Vater, gilt und läuft, sondern dieses Gebet ist nun typisch das Gebet des Reiches. Im tausendjährigen Reich gibt es keine Versuchung. Da ist der Satan gebunden und alle Dämonen sind weg. Und da herrschen heilige Engel, die das Gesetz angeordnet haben. Kein Mensch muss stehlen, weil er Hunger hat, oder Ehe brechen, weil er keine Frau hat und so weiter. Wenn er irgendwie schuldig wird, dann ist er ganz allein selbst schuld. Ananias und Sapphira, das typische Beispiel. So. Also, und dann der feine Hinweis, so jemand Weisheit mangelt, der bitte, und sie wird ihm gegeben werden, aber er bitte im Glauben. Denn wer irgendwie zweifelt, ist wie eine Meereswoge, die von jedem Wind hin und her getrieben wird. Vers 9. Wunderbar, der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der reiche aber seiner Erniedrigung. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorrt. Aha, wir sehen an diesem Wort, die Sonne ist aufgegangen und hat das Gras verdorrt. Da spricht er schon von der Wiederkunft des Herrn im Bilde. Denn die Sonne der Gerechtigkeit heißt Jesus Christus. Wenn die aufgeht, zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches, er in Herrlichkeit erscheint, dann verdorrt alles, was in dieser Welt da noch etwas gegolten hat oder dann noch gilt. Und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. Die Zierde des Ansehens von wem? Des reichen Bruders. Und damit wir gleich sehen, wie dieses Wort gerade heute wieder in besonderer Weise gilt, weil es ja schon wieder einen Staat Israel gibt, schreibt er, unter dem Stichwort die Reichen, wieder anders als Paulus für uns, Vers Kapitel 5, Vers 1. Woran nun ihr Reichen weinet und heulet über euer Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind muttenfräßig geworden, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein wider euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Aha. Also auch Jakobus vor 2000 Jahren schrieb, was nun die Vollerfüllung und die zentrale Bedeutung seines Briefes bedeutet, wohl mal für die 2000 Jahre unter die Zerstreuung dauert, für das Ende der Tage dieser 6000 Menschheitsjahre und dieser 6 Tage Gottes leben wir heute ganz am Ende der Tage dieser Gotteswoche von 6 Tagen. Aber wir leben noch mehr ganz am Ende in den letzten Tagen dieses Zeitalters. Tage im richtigen Sinne verstanden. Einer unter euch ausgerüstet werden als Holzhauer für das Haus meines Gottes, weder als Wasserschöpfer für den Altar meines Gottes und für die ganze Gemeinde Gottes, darf nie ein einziger Gibeoniter ausgerottet, getötet werden. Bitte. Ist dieser Fluch auch voll Barmherzigkeit? Äußerlich ein Gerichtswort ohne Barmherzigkeit scheinen. Verflucht seid ihr. Und größer als jede Gabe ist immer der Geber. Und das ist Gott der Vater. Und der ist die Liebe. Und die beiden sind eins. Es gibt kein Gericht Gottes, das nicht mit von der Liebe Gottes geheiligt und getragen wird und größer ist als das Gericht. Nur eines wissen wir, dass es einen Altar groß von Ansehen gibt. Bei Josua, Kapitel 22, mit der Verfügung am Jordan aufgestellt, im Todestal, mit der Verfügung auf diesem Altar wird nie geopfert. Er ist der Zeuge, dass wir im Ostjordan wohnenden 2,5 Stämme mit euch im Westen wohnenden Stämmen Israels. Ihr habt Jerusalem mit dem Tempel und Juda und Levi. Und wir da im Osten sind in euren Augen nichts mehr. Da haben wir den Altar gebaut. Auch der Tod kann uns nicht trennen. Denn die Liebe unseres Gottes verbindet uns in unauflöslicher Weise. Einen Altar ohne Opfer, das heißt, die Opfer werden aufhören und die Gerichte werden aufhören, aber die Liebe bleibt. Seht, liebe Geschwister, unsere alte Bibel. Unsere alte Bibel. Wunderbar, überragend, herrlich. Barmherzigkeit, Jakobus, das Kapitel 1, Vers 13. Ein unbarmherziges Gericht wird den treffen, der nicht Barmherzigkeit geübt hat, nicht geübt hat. Die Barmherzigkeit rühmt sich des Gerichtes. So steht genau da. Wir haben den Begriff Werk beachtet. Jakobus, zentrale, wichtigste. Aussage für ihn, für die 12 Stämme, in der Herrlichkeit erst recht. Wir haben Paulus gehört. Jakobus kennt den Ausdruck, gibt es, glaube ich, im ersten Kapitel schon. Ja. Ich nenne ihn nur. Von einem vollkommenen Gesetz der Freiheit. Einem vollkommenen Gesetz der Freiheit. Wer nun durch den Geist in Israel, im tausendjährigen Reich ist das in wunderbarster Weise vorhanden, den Geist innewohnend hat, aber dann, weil im tausendjährigen Reich zentraler Punkt und zentrale wunderbare Darstellung dieser große Altar ist, im dritten zentralen Vorhof, Mittelpunkt des ganzen großen Heiligtums und Tempels im tausendjährigen Reich nach Ezechiel. Danach, genau nach dem Gesetz, geopfert wird. Nach dem Gesetz. Aber die Opfernden wissen, dass das Darstellungen, alles Einzeldarstellungen sind, die das ein für alle Mal dargebrachte Gottesopfer auf Golgatha nun in allen Einzelheiten lebendig machen und verständlich machen. Also das Opfer von Golgatha verherrlichen. Und die ja den Geist haben. Und jetzt für sie in einer frei, herrlichen Freiheit mit Freude dieses Gesetz und ihr und seine Bestimmungen nun darbringen und handhaben und mit Werken vollbringen. Ja. Womit dann alles, was damit zusammenhängt, dann durchgeführt wird. Genau nach dem Gesetz. Ganz genau. Der Begriff Glaube, das ist jetzt ein typischer Fall. Der Begriff Glaube, ich zittere wieder, auch wenn ihr mich nicht zittern seht. Ist bei Jakobus ein ganz anderer als bei Paulus. Und wenn ich sage, na, ich muss es sagen, liebe Geschwister, warum sind wir in der Regel so eine kleine Versammlung hier? Ich glaube, ihr wisst warum. In größeren Versammlungen kann so etwas gar nicht ausgesprochen werden. Was ich zu sagen habe. Wir sind ja hier, was? Eine Kaderausbildung militärisch, als Kriegsleute Jesu Christi. Wir kommen von allen möglichen Landeskirche, Baptisten, Methodisten, Heilsame und so weiter, wie auf der Langensteinbacher Höhe, kurz zusammen und nachher geht jeder wieder dorthin, wo er zu Hause ist. In seine Gemeinschaft, in seine Kirche, in seinen Hauskreis. Und eine Kaderausbildung militärisch heißt, da kommen von allen verschiedenen Truppengattungen, Infanterie, Kanoniere, Reiter und Flieger und Schiffskundige, alle kommen die führenden Offiziere zu einer Kaderausbildung zusammen, bekommen jetzt was? Einen, ja, vorerst bekommen die Weisung, einen Überblick, dass sie alle zusammengehören. Und jeder an seinem Platz jetzt auch vollkommen da erfunden werden muss. Jeder an seinem Platz. Und was die Einzelfunktion der Einzelnen ist, und er sich, und da gilt wie sonst nirgends das weltliche Sprichwort, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Kaderausbildung heißt, und dann geht jeder wieder zu der Waffengattung zurück, über die er gestellt ist. Das sind wir. Also versteht ihr, dass wir hier Dinge hören, wie man mir immer wieder sagt, das brauche ich ja gar nicht zu sagen, ne? So was hören wir sonst nirgends.
Jakobus, der steht doch mit seinen beiden Füßen so fest auf dieser Erde.
Aha.
Aber Paulus sagt, mir ist der ganze Kosmos gekreuzigt. Was ist das für ein gewaltiger Unterschied?
Na, ja, also das ist ein Hinweis. Vorerst mit irdischen Verheißungen, auch was das tausendjährige Reich betrifft, noch auf dieser alten Erde. Jawohl. Und dann haben wir aber bei Jakobus, hat auch einen Blick in die unsichtbare Welt. Es steht uns gut an, die Herrlichkeiten, die Gott dem Jakobus übergeben hat, bis und mit beneidenswerte Offenbarungen an Jakobus festzustellen und uns mit ihnen zu freuen und die Gelegenheit wahrzunehmen, da überall, ja, dass wir sagen, ja, warum hat Gott uns, ich will es mal einfach sagen, einen Glauben geschenkt, den Jakobus nicht kennt? Warum? Weil wir noch zu den viel erbarmungswürdigeren Tröpfen gehören, Gibeonitern und Versammlungen in der Höhle Adullam und denen, wie heißen die Kerle, die dem Jephthah nachgelaufen sind? Lose Leute! Ja. Hat Gott sich unser schon vor Grundlegung der Welt erbarmt? Ja. Und Israel hat es noch nicht so nötig bei all ihren Sünden und Übertretungen wie wir. So. Also was haben wir zu tun? An welchem Geist hat er, unser Herr, unser erstgeborener Bruder, das erste Wohlgefallen? Am Geist der Furcht Gottes und der Demut des Herzens. Und Paulus, einen Engel Satans als ständigen Begleiter, der ihn mit Fäusten schlägt, damit ich mich der hohen Offenbarungen bitte, wo Petrus schreibt, das sind Dinge, die schwer zu verstehen sind, nicht überhebt. Ja. Damit auch bei den hohen Offenbarungen mindestens Gleichgewicht ist, sogar das Gewicht der Demut und der Gottesfurcht. Das Erste ist, was uns zusteht. So, ich gucke jetzt auf die Uhr. Kein schlechtes Gefühl, es ist jetzt 9:04. Dann kommen wir für heute zum Schluss und freuen uns an dem wunderbaren Wort. Und Vers 13 an. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Es kommt ein Zwischensatz. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Was kann jetzt jedes Sonntagsschulkind dazu sagen? Aber der Herr Jesus war doch auch Gott. Und der wurde mindestens dreimal besonders versucht vom Bösen. Ja, aber nur in der als Mensch geworden, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Das nur noch. Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Und das weiß der Feind. Nur noch schnell zurückgeblendet. Hätte Adam, als die Eva noch in ihm war, vom Baum des Lebens gegessen, was wäre dann passiert?
Fortgang auf Kassette 3.